Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Bevor es in die Länderspielpause geht, melden wir uns mit einer kurzen Ausgabe des Brustring Talks zurück. Mit dem Sieg in Freiburg im Rücken, dem 7. Spiel ohne Niederlage, können wir euch zur 43. Episode begrüßen. Der VfB ist im absoluten Minimalismusmodus. Mit wenig geschossenen Toren, wenigen Gegentoren ging es aus der Abstiegszone raus, das heißt aktuell Platz 8. Rein rechnerisch kann es nochmal in den Abstiegskampf gehen, aber es besteht auch die Chance, dass wir die letzten Spieltage wirklich mal entspannt im grauen Mittelfeld auf uns zukommen lassen können. Und das ist vermutlich wirklich mehr, als die meisten von uns erwartet haben. Lasst uns also heute über das Spiel in Freiburg, die Tabellensituation und die ersten aufkommenden Transfergerüchte sprechen. Heute sind wir einmal ohne Gast, das heißt, ich darf Jasmin und Jens begrüßen. Hallo ihr zwei.
Hallo Martin.
Hallo.
Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch direkt einsteigen, und zwar nämlich mit dem Spiel in Freiburg. Und da würde ich doch mal zuerst der Dame den Vortritt lassen. Jasmin, deine Worte zum Auswärtssieg am Freitagabend in Freiburg.
Ja, also ich war überrascht über das frühe Tor, auch wenn es jetzt nicht das erste Mal war, aber irgendwie Freitagabend irgendwie doch noch ungewohnt. Und dann irgendwie haben wir auf einmal geführt. Und ja, irgendwie hatte ich dann auch trotzdem kein schlechtes Gefühl, obwohl es nicht so klar war, aber irgendwie hatte ich der Mannschaft gedacht, die können es schaffen. Und ja, jetzt aber irgendwie jetzt im Nachhinein, jetzt sind es auch schon ein paar Tage dann doch wieder her, ist mir doch wenig im Gedächtnis geblieben von dem Spiel. Wie geht's denn dir, Jens?
Also ich muss sagen, vor Angriff hätte ich sicher ein Unentschieden unterschrieben, weil es irgendwie Freiburg unangenehmer Gegner immer, für mich zumindest. Obwohl auswärts dann dort eine recht gute Bilanz haben, aber in der aktuellen Phase und dann natürlich der perfekte Start mit dem Tor durch Gomez gleich in der 4. Minute. Und dann die erste Halbzeit eigentlich Freiburg ja komplett im Griff gehabt, da muss man eigentlich höher führen. Vielleicht auch das 2-0, das dann nicht gegeben wird, auch wenn es den Freistoß eigentlich gar nicht geben darf. Und dann zweite Halbzeit ja eigentlich mit ein individueller Fehler von Tommy und Bartsch, du warst nicht ganz aufmerksam, dann liegst du plötzlich oder kassierst du plötzlich dieses Tor von Petersen, wo Zieder überlupft. Und dann habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass das Spiel kippt, dann waren so 10 Minuten, nicht so gut lief, aber dann das Spiel absolut wieder in den Griff bekommen und dann am Ende meiner Meinung nach auch verdient gewonnen, so in dem Stil der letzten Wochen.
Ich glaube, das ist eine Qualität, die uns gerade wirklich, wirklich auszeichnet. Sei es jetzt in Köln letztendlich gewesen oder auch mal jetzt eben gegen Freiburg, dass wir jetzt nach dem 1:1 nicht komplett in Panik geraten, sondern dass da relativ eine Ruhe drin bleibt und der VfB wieder versucht, den Faden wieder aufzunehmen und sein Spiel wieder zu machen. Und das finde ich jetzt gerade wirklich eine Qualität, die darf man auch sehr, sehr positiv hervorheben. Also das gab es ja gerade in Abstiegssaison oder den Jahren, wo wir stark gegen den Abstieg gekämpft haben, gab es ja ganz oft die Situation, dann ist ein Ausgleich gefallen oder du hast ein Gegentor gekriegt und die Mannschaft ist quasi komplett in sich zusammengebrochen. Und das hast du gerade nicht. Und das ist, wie gesagt, finde ich gerade echt eine sehr schöne Sache. Du hast jetzt auch schon angesprochen, die erste Halbzeit, Jens. Und da ist genau, wie du gesagt hast, es waren wieder diese Sachen dabei oder die Dinge dabei, dass wir echt gute Chancen haben oder auch mal Chancen hatten und dann wie immer eigentlich in den letzten Wochen leider doch unsere Chancenverwertung relativ schlecht ist. Ich denke jetzt zum Beispiel an den Kopfball von Ginczek, ja, wo du denkst, Junge, den musst du machen. Oder auch als Gomez sich da den Ball abluchst und dann noch relativ zentral auf den Keeper schießt, also recht dankbar für den Keeper. Es waren einfach Situationen dabei, wo wir leider noch nicht mal das zweite oder Tor recht schnell machen. Das heißt einfach, die Chancenverwertung ist mit Sicherheit noch ein großes Manko, was wir haben. Aktuell tut es nicht weh, weil die Abwehr einfach auch sehr gut steht und uns dann halt dieser ein Torvorsprung reicht. Aber Ich denke, das ist eine Geschichte, da müssen wir definitiv auch schon im Hinblick auf die nächste Saison, da muss was passieren, dass wir einfach unsere Chancen ein bisschen konsequenter nutzen. Das ist gerade so das Manko. Wie gesagt, das Positive, Abwehr steht, mit jetzt Ausnahme von dem Gegentor, wo man einfach ja, die Abwehr nicht gut aussah, wie du es gesagt hast, angefangen durch den Fehlpass von Tommy. Badstube und auch Insua, finde ich, der trabt das so gefühlt ein bisschen nebenher, versucht gar nicht so wirklich einzugreifen. Wahrscheinlich wollte er halt auch kein großes Foul riskieren. Und das Tor von Petersen war natürlich, das war halt geil. Das muss man auch neidlos anerkennen. Das war technisch so mal kurz quasi aus dem Fuß geschüttelt. Das war schon richtig
Was
sauber.
beim VfB aber halt gerade auch ist, sie haben einfach Glück in aller Hinsicht. Du hast gerne auch mal jetzt von Torhütern Situationen, wo sie nicht so glücklich aussehen. Das war jetzt ja nicht das erste Mal so. Und ja, auch sonst in verschiedenen Situationen hat man einfach das Glück, was man dann auch braucht, was wir vielleicht dann vor 2 Jahren in der Abstiegssaison einfach auch nicht hatten.
Ja, wie gesagt, es kommt einiges gerade hinzu. In der Hinrunde hatten wir öfters mal einfach nicht unbedingt das Glück. Und vor allem hatten wir auch einen Punkt, den ja auch Streich angesprochen hat auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, mit den Verletzten. Wir hatten einfach in der Hinrunde, es ist so oft, ist ein Akolo ausgefallen, ist ein Donis ausgefallen. Und es waren sehr oft Spieler, die auf die Wolf schon gesetzt hatte, die eigentlich in der Stammformation waren oder recht nah dran waren. Da gab es immer wieder die Ausfälle. Letztendlich, wenn du auch jetzt guckst, Badstuber spielt relativ konsequent gerade durch. Ja, und was war das? Hinrunde, zwei Spiele hat er gemacht, zwei Spiele ausgefallen, zwei Spiele gemacht, zwei Spiele ausgefallen. Und da geht es uns gerade relativ gut, ob das jetzt auf andere Trainingsmethoden zurückzuführen ist oder dass Korkut anders trainiert oder ob es jetzt einfach halt das Glück des Tüchtigen ist, dass er halt sagt, also dass halt gerade besser läuft, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht einschätzen oder einsehen, ob das, wie gesagt, am Trainer liegt oder ob das halt einfach gerade das Glück ist. Aber das hilft natürlich auch weiter, weil Korkut das, was er eben gerade macht, die Mannschaft fast nicht umbauen, eben durchziehen kann. Hätte er jede Woche wie Wolf teilweise in der Hinrunde ein oder zwei Verletzte, müsste er zwangsläufig öfters umbauen. Keine Ahnung, welche Konsequenz das aktuell auf die Mannschaft hätte, aber das muss man auch berücksichtigen, meiner Meinung nach.
Sicher die Kombination, das dann halt auch überträgt. Die Stabilität, die kommt natürlich auch ein Stück weit daher, dass die Mannschaft aktuell eingespielt ist und da alles in sich greift. Also auch vorne muss man allein nur Ginczek angucken, so ein Kandidat, der sich dann gerne mal verletzt. Wenn der im Moment ausfällt, Stürmertyp für das System hast du vorne dann vielleicht mit Donis noch in der Hinterhand, aber dann wird es dann auch schon eng. Kolo sehe ich jetzt nicht so Sturm vorne. Das sind natürlich auch so Komponenten jetzt die Ausfälle mit Baumgartl, das konnte man dann ganz gut kompensieren, wenn man Badstuber wieder nach ziehen konnte und dann Aogo auf die 6. Aber klar, wenn in dem System mal ein, zwei, vielleicht vorne mal ein Gomez ausfällt, man will es ja nicht beschreien, aber es kann ja alles mal passieren. Ist natürlich auch schwieriger, aber das ist im Moment einfach die Kombination, da passt alles. Die Stabilität ist extrem hoch, wir lassen ja quasi überhaupt keine Chancen von den Gegnern zu im Moment. Das war jetzt wieder in zwei ja eigentlich so ein bis zwei wirklich ernsthafte Möglichkeiten für Freiburg und sonst kam da auch nicht wieder nicht viel. Aber auch nicht, weil der Gegner jetzt so schlecht war in dem Sinn, sondern weil wir einfach defensiv extrem gut stehen im Moment durch die taktischen Umstellungen unter Korkut. Das ist nicht von der Hand zu weisen.
Es funktioniert, genau. Also da kann man wirklich sagen, was man will. Es funktioniert. Die Anpassungen, die er gemacht hat, machen den VfB aktuell stabiler. Steht außer Frage. Und es gibt einfach Spieler, die profitieren von den Umstellungen. Da darf man auch wirklich den von uns oder von mir auch viel gescholtenen Andreas Beck nennen, ja? Der sich in den letzten Wochen Spiel für Spiel gesteigert hat. Ja, der jetzt eher an eine Leistung oder an eine Leistungsfähigkeit erinnert, wie viele vielleicht noch Beck quasi vor Augen haben, also dass er einfach eben ein Aktivposten auf den Außen ist und nicht nur in Anführungsstrichen Sicherheitsfußball spielt, wie er es teilweise in der Hinrunde gemacht hat, wo der Pass oder der Ball eher tendenziell nach hinten ging oder ein Sicherheitsball war. Jetzt kommen halt auf einmal Flanken, ja, und in dem Fall finden sie sogar einen Abnehmer mit Gomez in der zweiten Halbzeit. Ja, und das ist natürlich, es gewinnen gerade wirklich ein paar Spieler davon. Das ist wirklich auch sehr positiv hervorzuheben. Und was ich zum Beispiel jetzt auch recht toll fand, heute war ja ein Interview von Akolo. Ich glaube, im Kicker war es, dass er sich über seine Situation eigentlich gar nicht beschwert. Er sagt, ja, klar, natürlich, ich würde gern spielen, aber ich nehme das so hin. Und das ist eigentlich auch ein ganz gutes Zeichen, dass jetzt Reservespieler, ich weiß es nicht, wie es bei Donis ist, aber dass die sich quasi auch hinten anstellen und sagen, okay, es ist erfolgreich, ich kriege meine Chance auch wieder. Das finde ich gerade ist eigentlich auch eine positive Geschichte, was aus der Mannschaft nach außen dringt.
Gefühlt scheint es einfach zu passen, was wir einfach auch letzte Saison hatten, wo es eigentlich also nach von außen gesehen relativ passt, ist es momentan auch so. Klar kommt es auch immer mit dem Erfolg, dass es so scheint, weil dann haben eben auch andere Spieler wenig Möglichkeiten oder Chancen zu mosern. Aber gerade jetzt solche Phasen entscheiden einfach mit dem Abstiegskampf. Wir hatten so eine Phase vor 2 Jahren auch, da hat es nicht lang genug angehalten. Und jetzt ist eben aber halt auch noch zusätzlich die Situation, dass unten seit Wochen eigentlich jeder für den VfB spielt. Das gab es ja auch in der Vergangenheit nie. Dann entweder haben die alle für VfB gespielt, aber dann hat der VfB halt auch das verkackt. Und so ist es jetzt halt, sag ich mal, momentan relativ entspannt. Ich hoffe jetzt einfach, dass irgendwann am besten gegen HSV 3 Punkte kommen und dann wäre es die erste Endphase der Saison seit keine Ahnung wie vielen Jahren, wo man es mal relativ entspannt anschauen kann, aber auch einfach schon Planungssicherheit hat für die nächste Saison.
Ja, genau, ich glaube, da kommen wir gerade auf dieses Thema. Wie steht es aktuell? Abstiegskampf, was ist noch drinnen? Also, wo können wir hingucken? Ich gehöre da, wie ihr alle wisst, tendenziell eher zu den Leuten, die einfach nach unten gucken. Und solange da rechnerisch noch irgendwas möglich ist, das ist es aktuell noch, also vor allem Richtung Relegationsplatz, ist theoretisch rechnerisch möglich, auch wenn jetzt alle sagen würden, boah, da müsste ganz viel passieren und müsste alles schief gehen. Ja. Weiß ich, vermutlich ist es nicht arg realistisch und mit 37 Punkten sind bisher wenige abgestiegen. Mit 40 ist noch keine Mannschaft abgestiegen. Mit 38 Punkten ist noch eine Mannschaft abgestiegen. Das waren unsere badischen Freunde aus Karlsruhe. Die sind in der Saison 98 mit 38 Punkten abgestiegen. Was natürlich voraussetzt, dass die hinteren Mannschaften wie Mainz, Köln und Hamburg jetzt natürlich noch alle ordentlich punkten würden. Aber wie Jasmin gesagt hat, ich hätte auch ganz, ganz gern einfach diese 3 Punkte. Und mit den 40 bin ich mir auch ziemlich sicher, da brennt dann nichts mehr an. Und was dann passiert, ja klar, man bekommt es ja gerade mit, sehr viele und auch natürlich in den Pressen, da geht ja, kommen ja die Berichte, ist der VfB, wäre VfB reif für Europa und Euroleague. Also ich bin da immer noch, stehe ich voll dazu, ich möchte damit überhaupt nichts zu tun haben. Ich möchte auch da überhaupt nicht nach oben gucken, das hat für mich mehrere Gründe. Ich habe mir heute ein bisschen die Mühe gemacht, ein bisschen die Statistiken rauszusuchen, was die letzten 5 Jahre die Euroleague-Teilnehmer, wie die in der Saison danach abgeschlossen haben. Und was ich da sehr interessant bei fand, ist, dass die Mannschaften, die quasi ein bisschen mehr Budget haben oder die in Anführungsstrichen größeren Teams, Wolfsburg, Dortmund, Schalke, auch Gladbach, die haben es eher geschafft, ihren Tabellenplatz zu halten oder teilweise zu verbessern. Aber sagen wir mal so, die Überraschungsmannschaften, die vielleicht eher überraschend auf den Euroleague-Platz gekommen sind, Freiburg, Eintracht in der Saison, als sie aufgestiegen sind, auch mal Mainz oder Augsburg, jetzt Köln ist ein Paradebeispiel, die hat es die nächste Saison doch alle ziemlich immer reingeritten. Ja, das heißt, die sind eigentlich relativ runtergefallen. Das heißt, Platz 12 oder schlechter waren im Abstiegskampf. Und ich sehe halt einfach, für mich, dass in der Saison Stabilisierung dem VfB wirklich deutlich besser tun würde, als diesen ja, Euroleague, so schön das ist, international zu spielen, so sehr ich mich da auch wirklich drauf freuen würde. Aber Jens, du hast es auch rausgesucht, zum Beispiel, was Platz 7 denn bedeuten würde von der Veränderung, von der Vorbereitung.
Richtig, also es ist ja dann so, dass du halt 11 Tage ins WM-Finale geht die Pflichtspielsaison los. Das heißt, du steigst in die zweite Quali-Runde ein am 26., 27. Juli. Und das ist halt ein Monat vor Saisonbeginn. Wäre sicher eine Herausforderung, wäre nicht das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass du so startest. Ist dann natürlich eine ganz, ganz schwierige Frage, ob man das möchte oder ob das, ja, ob gut oder was möchte, ist eine Frage, die wir nicht beeinflussen können, wenn es so kommt. So. Aber ob es natürlich förderlich ist, das ist die andere Frage, weil du dann ja quasi parallel Saisonvorbereitung zu Kaderplanung und Transfergeschehen hast du eigentlich dann andauernd Pflichtspiele, musst dann womöglich noch Mitte Juli oder Ende Juli schon irgendwie nach Aserbaidschan oder wo es dann gehen kann, reisen, weite Reisen und spielst dann eigentlich dort mit einem Rumpfkader vielleicht dann verstärkt durch durch Spieler aus der zweiten Mannschaft eventuell sogar. Also, wir haben es ja oft schon so Anfang der 2010er Jahre erlebt gehabt, so diese frühe Quali-Phasen. Teilweise dann auf dem Brechen immer weitergekommen. Also wäre sicher schon deutlich eine große Herausforderung. Aber andererseits kann es natürlich auch eine Chance sein, wenn du europäisch spielst, gerade so Spieler wie Pavard, Kasibar, hast du vielleicht dann eher Argumente, die auch beim VfB zu halten oder auch ein Gomez, der dann nach der WM vielleicht, sollte er mitfahren, nochmal eine andere und Bart Stuber, der ja auch offen kommuniziert, dass er gern international spielen würde. Vielleicht kann es auch eine Chance sein. Hat
Aber
zwei.
kannst du gerade ein Pavard oder ein Badstuber damit halten, dass sie Mitte Juli nach Aserbaidschan reisen dürfen? Also vielleicht noch ein paar von den Spielern oder du kannst vielleicht auch ein paar locken, aber da gehört dann dazu auch wieder, dass sie sagen, ich möchte auch so das Gehalt haben.
Ja, ich sage, es hat zwei Seiten. Die Frage ist natürlich schwierig, weil du klar steigen musst und eigentlich die ganze Vorbereitung ist dir sprengt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist ja nicht diese Reise nach Aserbaidschan jetzt im Juli dann, aber es ist ja einfach diese Aussage, wenn du dich dann überhaupt qualifizierst, ist ja noch die andere Frage dann, wenn du durch die zwei Quali-Runden dann noch Playoffs musst. Aber Europa League Gruppenphase. Ich weiß nicht, ob das international für solche Spieler noch ein Argument ist oder ob da nur Champions League zählt. Aber es kann natürlich durchaus ein Argument sein, gerade bei Transferverhandlungen, wenn du einen Spieler präsentieren kannst. Wir sind vor einem Jahr aufgestiegen, jetzt spielen wir wieder europäisch und so geht quasi ganz steil nach oben. Kann natürlich, wenn man das entsprechend verkaufen kann, beim einen oder anderen Spiel vielleicht Türen öffnen, sage ich mal so. Aber steht in den Sternen, ob du überhaupt Siebter wirst. Das
Das ist erst so oder so, genau. Du musst es ja, müsstest es ja erstmal erreichen. Wie gesagt, ich sehe halt persönlich einfach die Gefahren oder nicht Gefahren hört sich jetzt arg übel an, sondern einfach die möglichen negativen Aspekte sehe ich etwas ja skeptischer oder schwieriger, weil das bedeutet ja auch vermutlich, wenn du sagst, ich will das halbwegs sinnvoll spielen, muss ich meinen Kader ja eigentlich schon wieder verbreitern. Und in der Euroleague verdienst du nicht wirklich viel. Also das heißt, das sind so die Punkte, wo ich echt denke, es würde uns ein Jahr echt noch gut tun, weil oft ist es auch so, zeigt ja auch so die Bundesliga-Historie oft, dass das zweite Bundesliga-Jahr für einen Aufsteiger oft das Schwierigere ist. Und wenn man das dann schon so ein bisschen im Blick hat, dann denke ich, hey, wenn wir es schaffen würden, also erstens mal, wenn wir es diese Saison schaffen, im grauen Mittelfeld zu landen, ja, wie die Jasmin vorhin gesagt hat, die letzten Spieltage quasi ganz entspannt da sitzen können, irgendwie Bundesliga-Konferenz gucken können, weil es uns einfach alles nicht mehr betrifft. Das wäre ja schon, also für mich wäre es ein Traum, das wär ja total gigantisch. Und dann nächste Saison schaffen, sich zu stabilisieren im Sinn von nochmal eine Saison ohne große Abstiegssorgen zu spielen. Ich glaube, dann würde ich sagen, okay, dann ist der Verein so weit und dann sind wir so weit, dass wir auch anfangen können, nach oben zu gucken. Aber gefühlt kommt da würde der erste Schritt oder der nächste Schritt vor dem eigentlich, ja, vor dem nächsten und übernächsten Schritt kommen. Also das heißt, ich denke, da tut uns ein bisschen Zeit meines Erachtens noch gut. Aber wie Jens auch vorhin gesagt hat, wenn es so kommt, ja, weil es einfach, keine Ahnung, sie gewinnen halt noch 4 Spiele und wir stehen dann halt auf Platz 7. Ja, dann ist es so. Ich meine, dann kannst du es ja nicht ändern. Also dann kannst du ja nicht sagen, nö, machen wir nicht. Das ist ja auch Quatsch. Aber ich würde es jetzt nicht, ja, voll alles drauf ausrichten, dass wir da hinkommen.
Klar. Ja, aber auf die Teilnahme verzichten würde ich auch nicht, aber
Natürlich
klar,
nicht, um Gottes
so ein
Willen.
ganz, ganz langweiliger neunter Platz würde uns vielleicht tatsächlich einmal gut tun. Andererseits ist
Genau.
halt eh die Frage, was passiert, ob du den Umbruch mit Europa, ohne Europa, ob du ihn überhaupt verhindern kannst, wenn du allein guckst, wenn Pavard womöglich weggeht, wenn Bart Stuber weggeht, dann hast du da in der Innenverteidigung wieder ein Riesenthema offen. Das ist halt die
Genau.
Frage, wie langfristig oder ja, wie überhaupt planen heutzutage, das ist immer die generelle Frage. Und VfB ist sowieso eine Mannschaft, die gerne mal am Saisonanfang nicht so gestartet. Also das kann auch mit Europa League oder ohne Europa League, kann es dann nach hinten losgehen. Kann man vielleicht dann so gar nicht sagen. Aber wie gesagt, so eine langfristige Stabilisierung wird sicher gut tun. Und Europa League ist da sicher nicht förderlich, weil du in den Donnerstag-Sonntag-Rhythmus dann hast. Und wie man es jetzt gesehen hat, Augsburg oder auch Mainz in den letzten Jahren oder dieses Jahr Köln. Es kann halt auch, wie gesagt, ganz schnell nach hinten losgehen. Oder Freiburg jetzt zweimal, die Erfahrung gemacht haben. Oder es geht ja dann wie Hertha. Letzte Saison, du scheidest gleich in der ersten Quali-Runde mehr oder weniger aus. Das ist dann auch gleich mal richtig frustrierend vor Saisonbeginn. Da hat die Saison noch nicht mal richtig angefangen. Da hast du schon den ersten riesen Misserfolg. Wenn du dann womöglich...
Kennen wir doch auch.
Ja, kennen wir auch, genau.
Richtig, ja.
Du hast es auch schon ein bisschen so angesprochen und natürlich, was würde nächste Saison passieren, Transfers und so weiter. Es gibt ja interessanterweise, kommen jetzt auch schon so die ersten Gerüchte. Also es gibt jetzt schon so ein paar Gerüchte. Unsere erste Winterverpflichtung haben wir ja, wenn wir ganz kurz nochmal mit Gomez anfangen. Wolfsburg hat ja heute oder die Woche der Sportdirektor ja gesagt, ja, sie würden die Entscheidung so wieder treffen, aber ich glaube, das war eine reine Schutzbehauptung, weil gefühlt beißen die sich gerade gewaltig in den Arsch. Aber jetzt lass uns mal auf die Transfers gucken, die aktuell so ein bisschen durch die Medien wabern. Also was heute ja dazugekommen ist, ist Geis, der von Schalke ausgeliehen ist nach Sevilla. Der kann spielen oder er kann auch tendenziell Innenverteidigung spielen, obwohl es jetzt nicht seine angestammte Position ist. Er hat aktuell, soweit ich das jetzt kurz nachgucken konnte, nicht arg viele Einsatzzeiten in Sevilla. Und es wäre wohl einer, wo der VfB laut Kicker den er zumindest mal beobachtet. Das kann man natürlich sagen, okay, der kommt von Schalke, kommt von Sevilla. Das dürfte nicht auch günstig werden auf jeden Fall. Habt ihr euch dazu schon, oder Jens, irgendwie schon, hast du dir schon Gedanken dazu gemacht? Oder
günstig werden ist schwierig zu sagen, weil ich glaube, Schalke wäre froh, wenn sie losbekommen im Sommer überhaupt noch. So ist meine Wahrnehmung.
Okay.
Zu Sevilla verliehen, spielt halt auch eigentlich eine untergeordnete Rolle. Ist halt, sagen wir mal, aus seiner jetzt gar kein schlechtes Bild von ihm. Aber ob er uns wirklich weiterhilft, ist dann die Frage. Ist natürlich eher kein Spielertyp, der auf der 6 Platz hoch und runter läuft, sondern eher etwas lauffauler. So zumindest meine Erinnerung. Dafür gute Standards. Ob er wirklich eine Option ist, grundsätzlich vorstellbar, sicherlich. So vom Gesamtpaket ist natürlich auch die Frage, was er auf Schalke verdient. Wird wahrscheinlich auch nicht gerade wenig sein. Ob er dann da verzichten will, weil er hat ja noch ein Jahr Vertrag, wenn ich es richtig weiß, auf Schalke.
Genau, bis 2019.
Genau, auf Schalke, das heißt, weiß man auch nie, was im Sommer passiert. Vielleicht ist dort auch, die haben ja auch mit Goretzka einen Abgang im Mittelfeld, im Zentralen.
Mit Max Meyer vielleicht noch sogar.
Richtig, vielleicht ergibt sich da auch für ihn nochmal die Chance auf Schalke, wenn er nach seiner Leihe zurückkehrt. Sicher schwierig zu sagen. Aber wäre keiner meiner Wunschkandidaten für den VfB, um es mal so auszudrücken.
Was würdet ihr Thema Badstuber sagen? Auf jeden Fall versuchen, ihn zu halten oder sagen, gut, so arg emotional scheint er mit dem VfB eh nicht verbunden zu sein, dann soll er halt eher gehen? Oder würdet ihr sagen, nee, da wirklich viel dran setzen, dass er auch da bleibt? Jasmin?
Ich denke, würde nicht schaden, aber ich würde es auch nicht definitiv sagen. Du hast einfach immer noch das Verletzungsrisiko, muss man im Hinterkopf halten. Ich denke, er hat jetzt viel gebracht, es kommt aber auch darauf an, wie es eben mit den anderen Innenverteidigern aussieht. Baumgartl, Pavard, die sind auch immer Kandidaten, die bald mal den VfB verlassen könnten. Und dann wäre es halt ein Riesenumbruch, wenn zwei von denen gehen würden insgesamt. Also ja, also so momentan funktioniert es ganz gut. Badstuber hat eigentlich bis auf dem Spiel gegen Köln immer gute Leistungen gezeigt. Aber sonst könnte man das Gehalt vielleicht auch anders einsetzen.
Du merkst halt, an manchen Situationen finde ich schon, dass ihm eine Geschwindigkeit fehlt. Also ich finde, oft hast du Situationen, wo du merkst, wie der Gegner anzieht und Badstuber nicht direkt hinterherkommt. Was natürlich mit Sicherheit durch seine sehr, sehr lange Verletzungszeit kommt, dass er einfach vermutlich noch nicht auf dem Level ist, auf dem er schon war. Aber das ist was mir bei ihm ab und zu auffällt. Aber sehr viel kann er natürlich durch seine Erfahrung oder durch seine auch spielerische Stärke ausgleichen. Das merkst du halt manchmal, wie er dann, wie es so schön heißt, einen Gegner abkocht. Also das merkst du dann halt auch, dass er da einfach die Erfahrung hat und die spielerische Reife das zu tun hat. Aber manchmal finde ich, merkst du, dass es halt von der Geschwindigkeit her der Gegner oft den einen oder anderen Schritt schneller ist.
Also rein auf dem Platz gefällt mir eigentlich sehr gut. Da würde ich ihn gerne halten, weil er einfach mit seiner, er hat einfach so eine Ausstrahlung hinten. Du merkst einfach so, das hört sich jetzt platt an, aber du merkst, dass er halt einige Spiele in der Champions League gemacht hat mit Bayern und auf internationalem Niveau große Erfahrung hat. Und ich glaube einfach, der ist so ein Spieler, der transportiert es auch in die Gomez auch. Das war jetzt, was ich seit Wochen immer wieder mal anspreche, so Typen wie Bartstuber Gomez, das sind natürlich einfach auch Spieler, die ganz wichtig sind, meiner Meinung nach, weil gerade wenn es so das Thema Abstiegskampf oder sowas, also ich glaube, die beiden haben einfach so dieses Anspruchsdenken, bringen die mit, dass das eigentlich keine Option sein darf. Und ich glaube, das sind auch so Typen, die das in die Mannschaft reintragen können.
Ja.
Deswegen würde ich ihn schon gerne noch weiter beim VfB sehen. Ist halt die Frage, ob er überhaupt bleiben möchte. Weil von seiner Seite die Identifikation so groß ist, da habe ich immer so einen Zweifel. Aber muss man abwarten, ob eine Option ergibt, die für ihn attraktiver ist. Und sonst ist er sicher gesprächsbereit.
Bei einem, bei dem die Identifikation mit dem VfB mit Sicherheit höher ist, wo es jetzt ja so die ersten Gerüchte gab, wo ich glaube, die komplette VfB-Gemeinde Hurra schreien würde, ist ja irgendwas, man hat gehört, der VfB würde sich darum bemühen, Semih Khedira vermutlich zumindest mal anzufragen, was glaube ich, jetzt gar nicht so überraschend kommen würde. Wobei ich persönlich kann mir das bei Sammy noch nicht vorstellen, weil er hat ja auch irgendwo in einem Interview vor nicht allzu langer Zeit gesagt, dass er sich England noch vorstellen kann. Und wenn du jetzt auch das Alter von Sammy anguckst und seine absolute Top-Leistung oder seine Leistungsfähigkeit, dann kommt halt Gefühl der VfB halt auch noch 2 bis 3 Jahre zu früh. Das ist einfach nur, das ist nicht sein Level. Das ist nicht sein Niveau, auf dem er eigentlich kickt. Er kickt bei Real, hat er um Meisterschaften und Champions League gespielt. Bei Juve spielen um Meisterschaften und Champions League und dann ist der VfB wäre halt ein harter Bruch und ich glaube, könnte mir dann schon vorstellen, weil er hat gesagt, England würde ihn reizen, dass er da tendenziell eher nochmal 2 oder 3 Jahre nach England geht.
Glaube ich auch. Also einfach mit der Leistung wäre das jetzt schon ein Rückschritt, außer er hat jetzt, möchte die Karriere jetzt vielleicht schon ausklingen lassen. Aber wie es bei ihm jetzt einfach läuft, ist deutlich weniger verletzungsanfällig die letzten Jahre oder Monate gewesen, würde ich ihm auch wünschen, dass er nochmal, wenn er nach England möchte, dort einen tollen Verein findet, dort um die Meisterschaft mitspielen kann oder Champions League und dann, also ich würde sicherlich liebend gern wieder beim VfB spielen sehen, aber für ihn würde ich mir auch wünschen, dass es dort klappt und ich weiß nicht, ob man dann am Ende nochmal hier eine Saison oder wenn nicht, ist es auch jemand, den ich zukünftig vielleicht gern einfach mal auch in einer ähnlichen Rolle wie Hisselsberger sehen würde.
Er scheint mir aktuell auch realistischer, dass er irgendwann eher am Ende mal zurückkommt, kurz vor, genau, und dann irgendeinen sportlichen Posten übernimmt. Jens, du wolltest gerade noch was
sagen. Sportlich kann ich mir im Moment, sportlich kann ich mir eine Rückkehr von Khedira in, also sehr zeitnah, sagen wir jetzt diesen Sommer oder nächsten Sommer, tatsächlich nur vorstellen, wenn der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass der VfB Champions League spielt. ich weiß jetzt, was er bei Juventus verdient, aber ich glaube, das Gehalt sprengt beim VfB alle Gehalts, für jedes Gehaltsgefühl. Ich denke mal, dort wird er schon seine 8 bis 10 Millionen im Jahr verdienen. Also das sportlich kann ich mir eine Rückkehr jetzt absolut nicht vorstellen. Da müsste irgendwas um den Sport herum müsste da ausschlaggebend sein, dass er vielleicht zurück nach Stuttgart möchte oder zurück zu seiner Familie, was weiß ich. Aber so rein vom sportlichen Aspekt, was das Gehalt angeht und was aus seinem Anspruchsdenken jetzt mit Juve wieder im Champions League Viertelfinale, hat er sicher noch andere Ziele, als jetzt zum VfB zurückzukehren.
Ich habe gerade mal geschaut, es sind nur noch 8 Punkte auf Frankfurt, also es ist der Quali-Platz.
So, das wird rausgeschnitten.
Oder die Shownotes gepackt.
Genau, das packe ich wieder ins Inhaltsverzeichnis. Jasmin guckt ganz weit nach oben.
Alle Aussagen die, irgendwie rausschneiden und hinschreiben. Läuft, Martin.
Okay. Ich krieg das alles hingedreht. Das ist überhaupt kein Thema. Nein, also wie gesagt, ich denke, gerade um das Thema nochmal abzuschließen, wie auch Jens gesagt hat, natürlich wenn es so kommt, dann kommt so. Aber mein Gefühl sagt mir, es kommt, wie auch Jens gesagt hat, einfach noch ein Ticken zu früh. Lass den VfB mal einen Schritt nach dem nächsten machen und nicht gleich den übernächsten. Das würde uns, denke ich, sehr, sehr gut tun. Dann würde ich sagen, haben wir eigentlich unsere wichtigsten Punkte durch. Wie wir gesagt haben, gibt es ja heute eine Kurzausgabe. Wir haben gesprochen über Freiburg, über die ersten Transfergerüchte, über die Tabellensituation. Jetzt erstmal Länderspielpause. Danach kommt eben das wichtige Spiel für uns gegen Hamburg, wo wir die 40 Punkte voll machen können und dann, glaube ich, auch wirklich sagen können, okay, das ist der Klassenerhalt, jetzt brennt da definitiv nichts mehr an. Ich hoffe, dass der VfB die Spannung oder die Konzentration hochhalten kann, dass er da eben die nächsten 3 Punkte holen. Und wie wir heute gefragt worden sind, steigt der HSV wirklich ab? Sollten wir gegen den HSV gewinnen? Ich glaube, dann wird es für die Hamburger wirklich sehr, sehr schwer, noch die Klasse zu halten, weil dann haben sie beide 7 Punkte Rückstand und es werden immer weniger Spiele. Der VfB kann seinen Teil dazu beitragen. Schauen wir mal, ob sie es tun. Habt ihr noch Anmerkungen, ihr zwei?
Nee, hast du toll gemacht.
Ah, ich merke so Spannungen hier. War die 43. Ausgabe vielleicht die letzte?
Bleiben Sie dran bis nach der Länderspielpause.
Genau. Bleiben Sie dran, ob wir wiederkommen. Nö, wenn ihr nichts mehr habt.
Jens hält sich jetzt hier komplett raus gerade.
Jens hält sich raus, das
Ich
bemerkt man.
beobachte.
Dann bleibt mir eigentlich von meiner Seite aus nur zu sagen, ich wünsche euch eine angenehme, ruhige Länderspielzeit, ohne hoffentlich irgendwelche Verletzungen von VfB-Spielern. Das wäre sehr, sehr schön. Und wie gesagt, dann hören wir uns wieder, wenn die Bundesliga losgeht. Und bis dahin von meiner Seite aus, schönen Abend, schönen Tag, schöne Woche. Bis bald.
Tschüss.
Mach's gut. Tschüss.
Auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.